Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Psyche und Körper beeinflussen sich gegenseitig.
Einerseits hat unsere psychische Gesundheit starke Auswirkungen auf unseren Körper und andererseits können auch körperliche Erkrankungen so richtig auf die Psyche schlagen.
So müssen sich zum Beispiel Patienten, die mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommen, plötzlich mit ganz neuen Ängsten und Sorgen auseinandersetzen. Eine Herausforderung, mit der sie oft alleine gelassen werden.
Wir diskutieren, wieso wir Körper und Psyche viel stärker als Einheit betrachten sollten. Und wir erklären auch, bei welchen Erkrankungen und Therapien eine zusätzliche Betreuung sinnvoll ist, die sich auch mit den Wechselwirkungen zwischen körperlichen und psychischen Problemen befasst.
Außerdem haben wir wie immer praktische Tipps für euch. Ihr erfahrt heute, wie ihr negativen Stress mit ganz konkreten Hilfsmitteln effektiv reduzieren könnt und so einer ganzen Reihe von Erkrankungen vorbeugt. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit.
Und ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Antonia, mich würde noch interessieren, ob du die folgende Erfahrung teilst. Seitdem wir diesen Podcast machen, beobachte ich meinen eigenen Körper und meine Psyche einfach stärker und stelle immer öfter fest, wie eng die einfach vernetzt sind, was ich total spannend und oft auch überraschend finde. Ganz konkretes Beispiel. Ich beobachte, dass ich in Stresszeiten schneller krank werde. Also mir dann zu allem Überfluss auch noch eine Erkältung leichter einfange. Kennst du das auch?
Ja, also die Erfahrung mit den Erkältungen kenne ich auf jeden Fall auch. Mir ist auch noch so eine andere Sache irgendwie bewusster geworden, was das Thema Verknüpfung von Körper und Psyche angeht. Und zwar bei Atem- oder Meditationsübungen. Da fällt mir total auf, wenn ich zum Beispiel nervös bin und dann so eine Atemübung mache, um runterzukommen, sich mein Herzschlag verlangsamt, dass dann auch automatisch mein Kopf irgendwie klarer wird. Und das finde ich irgendwie total faszinierend, zu merken, dass das so eine direkte Auswirkung auf meinen Kopf dann auch gleich hat. Aber Andrea, lass uns doch gleich mal mit ein paar Fakten und Zahlen starten ins Thema, denn wir haben heute gleich zwei Experten zu Gast.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Jeder fünfte Patient in deutschen Hausarztpraxen hat eine sogenannte psychosomatische Erkrankung. Also körperliche Symptome, aber ohne dass eine körperliche Erkrankung zugrunde liegt. Die Ursachen sind dann psychisch.
Häufige psychosomatische Erkrankungen und Symptome sind chronische Schmerzen, Kopfweh, Schlafstörungen, Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Probleme.
Studien zeigen, dass es im Durchschnitt 6 Jahre dauert, bis Betroffene eine geeignete psychosomatische Behandlung erhalten.
40% der Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen auch psychische Störungen, wie zum Beispiel Angst- oder Panikstörungen. Und bei bis zu 50% der Patienten entwickeln sich depressive Symptome, laut einer Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapie.
Die psychischen Erkrankungen können das Risiko für schwere Krankheitsverläufe erheblich erhöhen. Patienten mit Herzproblemen und psychischen Belastungen haben ein signifikant höheres Risiko für Komplikationen und einen schlechteren Heilungsverlauf. Deshalb wollen wir jetzt genau darüber sprechen, wie die Betreuung solcher Patienten optimal aussehen kann. Und wir freuen uns jetzt sehr, wie angekündigt, heute gleich 2 Gäste in unserem Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Und sie stehen quasi für die Einheit zwischen Körper und Psyche. Denn unsere Expertin beschäftigt sich mit den psychosomatischen Beschwerden der Patienten und unser Experte mit den körperlichen. Und sie arbeiten im Klinikalltag eng zusammen. Dr. Doris Klinger ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und sie leitet die psychosomatische Abteilung der Max-Grundig-Klinik im Schwarzwald. Doris, wir freuen uns riesig, dass du die Anreise nicht gescheut hast und heute hier zu Gast bei Auf Herz und Nieren bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Das kann ich nur erwidern. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch auf unsere spannenden Inhalte, damit das alles noch mehr verzahnt wird. Und es ist mir sehr angenehm, auch diese Möglichkeit hier zu haben.
Das freut uns natürlich umgekehrt genauso. Unser zweiter Gast ist Professor Manfred Zehender. Er ist Kardiologe, früher am Herzzentrum des Universitätsklinikums in Freiburg und jetzt als ärztlicher Direktor der Max-Grundig-Klinik und Leiter der dortigen inneren Medizin. Hallo Manfred, wir freuen uns auch riesig, dich heute hier im Podcaststudio begrüßen zu dürfen. Hallo.
Ja, von meiner Seite ein herzliches Hallo. Ich und wir freuen uns heute hier bei euch zu sein und mit euch in einer sicherlich herausfordernden Zeit gerade ein so aktuelles und spannendes Thema wie Psyche und Herz zu diskutieren. Wir freuen uns.
Ich möchte gerne mit einer ganz persönlichen Frage an euch beide einsteigen. Fällt euch eine Situation ein, in der ihr selbst in besonderem Maße gespürt habt, wie sehr euer Körper und eure Psyche zusammenhängen?
Also mir fallen nicht nur eine Situation ein, sondern ganz viele. Aber ich pick mir jetzt mal eine heraus. Ich habe ja auch Musik studiert. Und wenn man dann da so anfängt, kommt es früher oder später dazu, dass man also auf der Bühne steht. Ne? Und wenn man dann, sage ich mal, ein atemgeführtes, abhängiges Instrument hat, ist es schon was anderes, wie wenn man zu Hause in seinen vier Wänden übt. Und das zum Beispiel ist etwas, was sicherlich damit auch zusammenhängt. Ne? Was macht die Psyche dann mit dem Körper? Oder auch auf einmal hat man das Gefühl, irgendwie gibt es weniger Spucke. Zum Beispiel.
Ja, in der Tat ist es ja so, dass wir das eigentlich alltäglich erleben. Wenn wir uns vorstellen, wir sind auf der Achterbahn kurz vorm Start, dann fängt das Herz an schneller zu schlagen, der Atem geht schneller, wir spannen die Muskeln an und auch wenn wir im Kino sitzen, in einem Gruselfilm, das ist etwas, was uns alltäglich begegnet im Prinzip. Auch in der Medizin oder wenn es um Patienten, Pflege, Ärzte geht, denken wir an den Placebo-Effekt. Wenn der Patient das Gefühl hat, dieses Medikament ist wirksam, wenn er davon überzeugt ist, dann führt selbst das kleinste Globuli zu einem tollen Effekt. Oder der Nocebo-Effekt, genau das, die andere Seite. Wenn der Patient den Beipackzettel liest, dann wissen wir alle, Nebenwirkungen treten viel häufiger auf, egal ob Kopfschmerzen oder Beschwerden im Magen. Also wir sind tagtäglich umgeben von der wechselseitigen Interaktion zwischen Geist, Seele und Körper.
Und das ist so spannend, wie stark diese Wechselwirkung eben sein können. Manchmal vielleicht eben zu wenig berücksichtigt oder man denkt da auch nicht so dran. Aber es ist natürlich toll, sich das mal bewusst zu machen, wie stark man es selber wahrnehmen kann. Das waren, glaube ich, ganz tolle Beispiele. Doris, du beschäftigst dich schon seit Jahrzehnten mit dem Feld der sogenannten Psychosomatik. Das ist im Gesundheitswesen der Bereich, der sich eben genau mit diesem Wechselspiel zwischen psychischen und physischen Prozessen im menschlichen Körper beschäftigt. Mal vorweg gefragt, betrachten wir Psyche und Körper in der Medizin oftmals immer noch zu getrennt?
Gerne würde ich jetzt antworten, nein, so ist es nicht. Aber es ist so. Gleichwohl hat sich da schon ganz viel getan. Und ne, Psychosomatik ist auch ein Fach, also was teilweise immer noch sehr stigmatisiert wird, aber viel weniger, als es früher war.
Kannst du uns mal kurz beschreiben, wie dieses Wechselspiel zwischen Körper und Psyche genau aussieht?
Also ich halte viele Patientenvorträge mit wissenschaftlichen psychosomatischen Inhalten, selbstverständlich in einer verständlichen Sprache. Und dann halte ich manchmal so inne und sage, ich bleiben Sie mal jetzt so bei sich und sagen Sie mir mal bitte, wie oft blinkern Sie mit den Augen? Wie schnell ist Ihr Herzschlag? Und dann gucken die Menschen oft, weil das ist einem oft gar nicht bewusst. Sie können es nicht trennen. Man wird ja jetzt auch gar nicht gucken, ne, wie fühlt sich jetzt, was weiß ich, der linke Oberschenkelknochen an, sondern man kann das rein, wie der Körper funktioniert, überhaupt nicht trennen und die Regie führt immer das Gehirn.
Ich hätte auch noch eine Nachfrage. Was würdest du denn sagen? Es gibt ja quasi so zwei Richtungen bei diesem Wechselspiel. Aus deiner Erfahrung, welche Richtung ist denn häufiger? Also, dass man ein körperliches Problem hat, das dann zu psychischen führt oder andersrum?
Also integrerweise möchte ich schon sagen, dass ich dazu jetzt keine aktuelle Zahl habe. Ich würde denken, es ist hälftig. Es ist Hälfte, Hälfte. Aber was immer wichtig ist, wirklich eine saubere Diagnose zu stellen. Also wir fühlen ja nicht, da ist jetzt nichts am Herzen, sondern das muss somatisch sauber abgeklärt werden. Mhm. Nicht jeden Tag und jede Stunde, aber das sollte schon auch mal sauber abgeklärt werden. Ich hatte auch mal einen Patienten, der auch eine ähnliche Symptomatik hatte. Und da habe ich nur gedacht, irgendwie hört sich's heute anders an als sonst. Das habe ich auch nie mehr erlebt in all diesen vielen Jahren. Der hatte ein Aneurysma. Da gab es, der musste dann sofort verlegt werden. Also, ne, das ist, ich sag mal, es plätschert oft so nett und leicht. Mhm. Aber es ist schon wichtig, was kommt von was, aber auch wie bedingt sich das gegenseitig. Und ich glaube, so 60-70% in Hausarztpraxen, da geht es vor allem um psychosomatische Aspekte.
Wir wollen jetzt mal zur Diagnose von psychosomatischen Erkrankungen kommen. Und Manfred, du bist Kardiologe. Wenn zu dir jetzt ein Patient kommt, beispielsweise mit Herzrhythmusstörungen, du startest mit der Anamnese, mit der Befragung, vielleicht mit weiterer Diagnostik, spielen da dann direkt schon psychische Faktoren eine Rolle?
Also Herzrhythmusstörungen sind eigentlich ein sehr gutes Beispiel für die wechselseitige Interaktion zwischen Körper, Geist und Seele. Was wichtig ist als Voraussetzung, ist, dass man sich im Klaren darüber ist, dass zwischen Geist und Herz eine feste Achse besteht. Wir haben zwei Nerven, den sogenannten Vagusnerv, was so eine Art Bremse ist. Wir haben den Sympathikus, der mehr das Gas dabei ist. Und die bestimmen letztendlich im Alltag, mit welcher Herzfrequenz wir unterwegs sind. Und der Kopf kann das steuern. Dazu hat der Kopf auch noch die Möglichkeit, entsprechende Stresshormone zu aktivieren. Also der Geist führt den Körper, bewusst oder unbewusst. Und wenn man diese physiologische Achse, die aus der Steinzeit kommt, wenn wir dem Löwen gegenübergestanden haben, dann brauchten wir diese Anspannung, dieser Stress, um entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Diese Achse kann aber auch Herzrhythmusstörungen auslösen. Manchmal gutartige Rhythmusstörungen, wenn man das so nennen kann. Also einfach ein schneller Puls. Aber manchmal auch Rhythmusstörungen, die krankhaft sind. Und neben der Auslösung ist es so, dass der Geist und die Psyche, also unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung, unsere Emotionen auch Rhythmusstörungen aggravieren kann. Also nochmal beschleunigen, weil wir Angst haben, weil wir in eine Paniksituation kommen. Und auch Rhythmusstörungen, die einfach aufgrund einer organischen Ursache am Herzen entstehen, auch die können natürlich aggraviert werden. Das zeigt eigentlich sehr gut, wie schwierig es sein mag, zu unterscheiden, was ist Ursache und was ist Folge. Und manchmal hat man auch eine Interaktion von beidem. Und das muss natürlich in der Anamnese und in der Diagnostik entsprechend zur Geltung kommen. Wenn wir eine Anamnese machen, wenn wir die Diagnostik machen bei einem Patienten mit einer Herzrhythmusstörung, dann folgen wir immer drei Aspekten. Der erste Aspekt ist, was ist das für eine Rhythmusstörung? Können wir die wirklich dokumentieren? Können wir die wirklich sehen? Gibt es diese Rhythmusstörung? Wenn ja, wie sieht sie aus? Weil das sagt uns viel darüber, woher die Rhythmusstörung kommen kann, sehr wahrscheinlich. Und es sagt uns sehr viel darüber aus, wie gefährlich diese Rhythmusstörung auch sein mag. Das Zweite ist, dass man schaut, gibt es eine organische Ursache? Gibt es eine Herzerkrankung, die diese Rhythmusstörung sehr wahrscheinlich auslöst? Und dann kommt das Dritte und ganz, ganz Wichtige, was heute in unserer technisierten Welt, auch in der technisierten Diagnostik zu kurz kommt, dass wir in der Anamnese genau schauen, unter welchen Umständen werden diese Rhythmusstörungen ausgelöst. Was passiert, wenn die Rhythmusstörung auftritt mit dem Patienten und in welcher psychischen Verfassung ist dieser Patient eigentlich? Wenn diese Faktoren abgeklärt sind, dann verstehen wir eigentlich die beiden Aspekte, somatisch und psychisch, als Einflussfaktoren viel, viel besser. Und das schöne Beispiel zum Beispiel Vorhofflimmern, eine Rhythmusstörung der Herzvorhöfe, da ist es ganz eklatant, dass die Auslösung häufig dadurch passiert, dass der Patient zum Beispiel nachts träumt, plötzlich wach wird. Und dieser schnelle Wechsel von Gas und Bremse, nachts sind wir auf der Bremse mit dem Vagus. Und wenn dann der Sympathikus plötzlich einsetzt, dann kommt es zum Auftreten von Vorhofflimmern. Es kann dann sein, wenn der Patient wach wird, dass er diese Rhythmusstörung merkt und dass das Herz noch schneller anfängt zu rasen, dass er Angst bekommt, dass er Herzschmerzen bekommt. Daran merkt man die komplexe Interaktion. Das Bewusstsein für denjenigen, der die Anamnese macht, der die Diagnostik macht, dass beides zusammenkommt, ist sehr wichtig. Und vielleicht noch ein Beispiel. Wenn wir die elektrophysiologische Untersuchung, das ist im Herzkatheterlabor, wenn wir kleine elektrische Reize setzen, um diese Herzrhythmusstörung auszulösen, und dann kommt es zum Auftreten, dann wissen wir, ja, hier ist eine Rhythmusstörung bei diesem Patienten. Und der Patient sagt uns, genau das ist das, was ich draußen immer wieder erlebe und was mich so sehr belastet. Dann haben wir eine valide Information. Aber was die Auslösung dann beeinflussen kann, das wissen wir erst, wenn wir das Langzeit-EKG über 24, 48 Stunden machen. Dann sehen wir aus dem Notizkalender des Patienten, er war gerade in dieser Situation und da ist es zum Auftreten der Rhythmusstörung gekommen. Das sind wichtige Informationen, um beiden Seiten auch gerecht zu werden.
Dauert es wegen dieser komplizierten Diagnose dann auch so lange, dass psychosomatische Erkrankungen dann diagnostiziert werden? Gibt es dafür noch andere Gründe?
Naja, in unserer technisierten Welt glauben wir sehr daran, dass wir mit unseren Geräten und unserer apparativen Medizin alles sehen und erfassen können. Und da kommt die Anamnese, wenn man ehrlich ist, ein bisschen zu kurz. Ich erinnere mich an ein 13-jähriges Mädchen, was morgens im Bett durch den Wecker wach geworden ist, dann einen Herzstillstand erlitten hat. Sie kam in die Klinik, wir hatten den Eindruck gehabt, es könnte eine Lungenembolie sein. Sie hat diese akute Episode überlebt, aber wir haben lange Zeit gesucht. Das EKG hat uns dann gezeigt, das ist ein sogenanntes Long QT, eine angeborene Erkrankung von dem Herzmuskel ist, von der Elektrik des Herzens ist. Und dann sind wir auch sehr schnell darauf gekommen, dass der Wecker das entscheidende Element war, was das Kind aufgeschreckt hat. Und wir wissen, gerade bei diesem Long-QT-Syndrom, wenn die Hormone die Pubertät einleiten, dass dann eine erhöhte Vulnerabilität besteht gegenüber Herzrhythmusstörungen. Und wir wissen, dass bei diesem Krankheitsbild gerade die Jugendlichen durch Wut, durch Angst oder durch eine Panikepisode oder alleine durch so einen Wecker in eine solche Situation kommt. Das macht es deutlich, dass man ein ganz bestimmtes Bewusstsein hat über die Interaktion. Und heutzutage kommt das vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, dass Psychosomatik und innere Medizin, Kardiologie ganz eng zusammenarbeiten, weil nur durch die Zusammenarbeit lernen wir tagtäglich gegenseitig, was ist wichtig, worauf muss man achten. Also die Erfahrung und der Austausch ist sehr wichtig.
Ich finde es total spannend, weil du jetzt eben erzählt hast, genau diese Beobachtung eigentlich im Alltag ist in der Psychosomatik dann auch wichtig. Also nichts, was man vielleicht so ganz schnell eben mit einer kurzen Messung in der Diagnostik sieht. Das war jetzt irgendwie so ein Beispiel, muss man sich erstmal draufkommen mit dem Wecker, aber eben auch zum Beispiel das Langzeit-EKG. Ich nehme auch an, dass es dann relevant ist, dass man vielleicht ein Stresstagebuch beispielsweise parallel führt. Doris, mich würde jetzt noch interessieren, weil wir vorher auch darüber gesprochen haben, dass auch bei Hausärzten oft Menschen sitzen, die psychosomatische Erkrankungen haben. Oft dauert es lange, bis sie erkannt werden, dann richtig erkannt und richtig behandelt werden. Wenn ich als Patient selber so den Verdacht habe, dass bei meinen Beschwerden einfach psychische Faktoren mit eine wichtige Rolle spielen, welcher Arzt ist denn der richtige Ansprechpartner? Also es ist schon gut, erstmal vielleicht den Hausarzt darauf anzusprechen. Und wann würdest du auch empfehlen, dass man dann wirklich sagt, nee, wirklich mal zu einem Facharzt für oder einer Fachärztin für Psychosomatik zu gehen?
Also genau so, wie du sagst. Also der erste Ansprechpartner wäre der Hausarzt. Und sehr viele Hausärzte, sage ich mal, haben auch eine entsprechende Kompetenz. Die haben eine psychosomatische Grundversorgung. Und ich sag mal so, also man könnte sagen, wenn eine Alltagsbeeinträchtigung vorliegt aufgrund der Symptomatik, das ist etwas, wo man schon auch dann handeln sollte und einen Facharzt für psychosomatische Medizin aufsuchen sollte. Jetzt höre ich schon die ganzen Stimmen im Hintergrund. Da kriegt man dann keinen Termin und es dauert lange. Dem ist leider so. Dennoch dranbleiben. Dranbleiben, dass das gut geklärt wird, weil oftmals wird dann was in einer somatischen Art und Weise behandelt und ist nicht zielführend, bis hin zu auch Medikation, die A nichts bringt und B belastet Und dann, sage ich mal, geht es so, wie wenn der Schneeschieber immer mehr Schnee vorne dran hat. Also ne, da gilt es schon rechtzeitig, die Weichen zu stellen. Es gibt auch manchmal sehr gute psychologische Psychotherapeuten, die, sage ich mal, da auch etwas bahnen können.
Wir haben den Begriff somatisch jetzt immer so selbstverständlich verwendet. Vielleicht nochmal ganz kurz, somatisch bedeutet letztlich körperlich. Kooperationspartner dieser Folge ist die Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe im Schwarzwald. Zum Konzept der Klinik gehört eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychologen. Auf max-grundig-klinik.de findet ihr mehr Informationen zu Diagnostik und Behandlung, bei denen der Mensch als Ganzes im Fokus steht. Also Körper und Geist sollen stets gemeinsam betrachtet werden. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes. Wir wollen jetzt genauer darüber sprechen, wie psychosomatische Erkrankungen eigentlich entstehen. Also was gibt es für Ursachen, was gibt es für Risikofaktoren? Manfred, ich fand es sehr schön, wir waren da schon ein bisschen im Thema vorher mit den Herzerkrankungen. Viele von uns haben das auch so im Hinterkopf oder das auch schon mal gehört. Stress kann aufs Herz schlagen. Wahrscheinlich nehmen wir das alle weniger ernst, als wir es nehmen sollten. Mich würde erstmal der Mechanismus dahinter interessieren. Manfred, kannst du uns das mal erklären, wieso eigentlich Stress, also negativer Stress, unser Herz negativ beeinflussen kann?
Ja, gerne. Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir diese Achse haben zwischen unserem Gehirn, unserer Psyche auf der einen Seite, dem Herz, dem Körper auf der anderen Seite. Und diese Achse dient hauptsächlich dazu, dass wir unseren Alltag gut bewältigen können, egal ob das körperliche, ob das psychische Belastung etc. ist. Das heißt, also Stress als solches ist eigentlich eine physiologische Reaktion, wo der Körper befähigt wird, bestimmte Leistungen oder Anforderungen gerecht zu werden. Und man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was wir heute als Stress bezeichnen, und dem sogenannten Eustress. Eustress ist eine Art von Stress, die wir gut bewältigen können, die angepasst ist, die wir im Alltag auch tagtäglich so oft erleben. Stress im Sinne von krank werden, wenn wir darüber sprechen, dann ist das eine zu hohe Belastung für den Körper. Und da muss man ganz klar sagen, für jeden Menschen ist Stress empfinden durch das, was an Alltagssituationen bei ihm passiert, sehr, sehr unterschiedlich. Auch die Stresswahrnehmung ist sehr, sehr unterschiedlich und vor allem letztendlich auch die Verarbeitung von Stress. Und darin liegt letztendlich die Wurzel, dass Stress als solches, und ich rede nicht von Eustress, also dem normalen Belastungssituation, sondern dass ich mich gestresst fühle, dass ich mich überlastet fühle, das kann natürlich krank machen. Und da haben wir in den letzten Jahren viel dazugelernt. Und vielleicht noch eine Anmerkung: Unser Körper ist gut, aus der Steinzeit und dem Löwen zur Erinnerung, gut darauf ausgerichtet, akuten Stress zu vertragen. Aber viel, viel weniger chronischen Stress ohne Krankheit über lange Zeit zu tragen. Schauen wir uns mal den akuten Stress für einen Moment an. Dann will ich gerade mal ein solches Krankheitsbild in den Raum stellen, was vielleicht im Alltag man schon mal gehört hat, nämlich dieses Krankheitsbild des Takotsubo-Syndroms oder des gebrochenen Herzens. Das ist eine Situation, eine extreme Belastungssituation für einen Menschen auf der Arbeitsstelle. Er ist entlassen worden, eine Scheidung. Das kann dazu führen, dass man in eine extreme Phase kommt, genau wie wenn man den Lebenspartner verloren hat. Nach außen erscheinen diese Menschen eher depressiv. Innerlich kocht es aber, da sind die Stresshormone extrem hoch geregelt und das führt in dieser akuten Situation dazu, dass das Herz einen Herzinfarkt leidet. Obwohl die Herzkranzgefäße vollkommen funktionsfähig sind, trotzdem diese Stresshormone schädigen den Herzmuskel und wir wissen, dass das auch zum Tode führen kann. Das ist so ein akutes Beispiel, aber schauen wir uns den chronischen Stress an, weil der ist wahrscheinlich noch viel relevanter. Und beim chronischen Stress sollten wir uns einmal diese koronare Herzerkrankung, also die typische Herz-Kreislauf-Erkrankung, die dann zum Herzinfarkt führt, anschauen. Da haben wir früher das Verständnis gehabt, dass Risikofaktoren wie Rauchen, Fettstoffwechsel, Zuckerkrankheit, Übergewicht etc., dass die dazu führen, dass wir viel Zucker, viel Fett im Blut haben, dass es Dazu kommt, dass bei Bluthochdruck es kleine Einrisse im Gefäß gibt. Dort lagern sich Zuckerfette ein. Und das macht dann eigentlich diese Verkalkung, diese Einengung bis zum Gefäßverschluss. Das, was wir in den letzten 10 Jahren gelernt haben, nachdem wir viele Jahre den Stress eigentlich als Risikofaktor verneint haben, das, was wir gelernt haben, ist, dass in dem Augenblick, wo es zu einem chronischen Stress kommt, der Körper nicht nur die Herzfrequenz erhöht, die Atemfrequenz, die Muskeln anspannt, sondern dass auch aus dem Knochenmark sogenannte Entzündungszellen freigesetzt werden, die in die Gefäßwände einwandern, dort zu einer chronischen Entzündung führen, sodass diese Narben und diese Einlagerung von Fett und Zucker nicht mehr abheilen kann und infolge davon letztendlich diese koronare Herzerkrankung, diese Gefäßsklerose entsteht, die ihrerseits dann dazu führt, dass es zum Herzinfarkt oder zum Schlaganfall kommt. Und interessanterweise ist es so, dass wir auch gelernt haben, dass es nicht nur diese direkte Wirkung ist, sondern dass Stress auch dazu führt, dass die klassischen Risikofaktoren einen viel größeren Einfluss kriegen. Weil wer unter Stress leidet, wer nachts arbeitet, wer viele Überstunden macht, wer wenig schläft, wer unter Stress leidet, der achtet auch weniger auf seine Ernährung, der achtet weniger auf seinen Blutdruck, der achtet weniger darauf, dass er gesund als solches lebt oder Sport macht. Und damit sehen wir in allen modernen Studien, dass die Risikofaktoren in ihrem Einfluss vor allem dann an Wertigkeit steigen, im negativen Sinne, wenn die Patienten unter chronischem Stress leiden.
Manfred, du hast jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt. Du hast dir ja auch ganz spezifisch den Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz angeschaut und Herzerkrankungen. Kannst du da mal nochmal den Zusammenhang erklären? Also jetzt abgesehen vom chronischen Stress, was gibt's da noch für Aspekte, die sich bei der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz quasi negativ auf das Herz auswirken können?
Da würde ich vielleicht das Beispiel mit dem Vorhofflimmern nochmal uns in Bewusstsein rufen. Bei dem Vorhofflimmern, das ist ja eine Herzrhythmusstörung, bei der die Vorhöfe nicht mehr ihre Pumpleistung wie normal erfüllen. Normalerweise wird das Blut von den Herzvorhöfen durch eine entsprechende Kontraktion, also ein Zusammenziehen des Vorhofs, in die Hauptkammer gepumpt. Beim Vorhofflimmern arbeiten alle Zellen nicht koordiniert zusammen, sondern die Zellen flimmern. Es kommt praktisch zum Stillstand und dann kann sich in den Herzvorhöfen ein Blutgerinnsel bilden. Und dieses Flimmern kann A zur Herzrasen führen, es kann B aber auch zu Schlaganfällen durch diese Blutgerinnsel. Also eine Rhythmusstörung, die als solches heutzutage sehr häufig ist, die häufigsten Krankenhausaufenthalte verursacht und gleichzeitig die häufigste Ursache von Schlaganfall ist. Und wenn man sich das anschaut, dann gibt es eine sehr starke Überlagerung zwischen den psychosozialen Faktoren und den organischen Aspekten. Vorhofflimmern hat viele Ursachen, aber die Auslösung ist häufig durch psychosoziale Faktoren oder durch Gedanken, durch Emotionen, durch Wahrnehmung mit beeinflusst. Und wenn das Vorhofflimmern auftritt, das heißt, das Herz fängt plötzlich an zu rasen, dann spürt man das. Und das führt dazu, dass das noch weiter aggraviert. Wir sind auch weniger konzentriert, wir sind weniger Leistungsfähigkeit. Und ich sage immer wieder bei uns in der Community, wenn ich vorne einen Professor sehe, der seinen Puls fühlt vor seinem Vortrag, dann weiß ich, jetzt ist es wahrscheinlich wieder Vorhofflimmern, was aufgetreten ist, einfach durch die Anstrengung, durch die Erregung, praktisch durch das Lampenfieber. Und die Frage ging hauptsächlich, was bedeutet das so im Alltag? Da kann man sagen, seit 10 Jahren etwa wissen wir aus der Wolf-Studie in Schweden, wo man 10.000 Menschen auf der Arbeitsstätte untersucht hat, dass die Belastung am Arbeitsplatz ein ganz wichtiger Faktor ist, um zum Auftreten, zur Auslösung von Vorhofflimmern beizutragen. Und vor, ich glaube, es ist jetzt 4 Monate her, im August letzten Jahres genau, war es, dass von Quebec eine Studie publiziert wurde mit 6.000 Menschen, die man über 20 Jahre praktisch nachverfolgt hat am Arbeitsplatz und hat beobachtet, wie sieht denn das aus mit dem Auftreten dieser Herzrhythmusstörung, dieses Vorhofflimmern. Gibt es da eine entsprechende Disposition? Das Interessante war in der Tat, je höher der Stressfaktor, je höher die Arbeitsbelastung als solches empfunden worden ist, körperlich und vor allem psychisch, umso häufiger war das Vorhofflimmern. Und diese Studie hat uns auch bestätigt, dass es ganz selektive Bereiche gibt, die letztendlich dieses Vorhofflimmern im Auftreten begünstigen. Und das sind die sogenannten Gratifikationskrisen. Letztendlich heißt das immer dann, wenn die Erwartungen der äußeren Umgebung an mich, das, was ich beruflich leiste, meine eigenen Erwartungen an mich, wenn die nicht deckungsgleich sind mit dem, was ich auch an Ertrag, an Zufriedenheit, an Wertschätzung, an Gehalt aus meinem Beruf komme, dann habe ich diesen innerlichen Konflikt, diese innerliche Zerrissenheit, die Unzufriedenheit mit mir. Leiste ich denn noch genug? Ist das denn gut? Und das ist mindestens genauso belastend und auslösend für Vorhofflimmern, wie wenn ich sehr viel Nachtdienst mache, wenn ich sehr viel Überstunden mache, wenn ich wenig schlafe. Und da merkt man so im Prinzip diese Interaktion und wie wichtig der Arbeitsplatz letztendlich ist. So das, was wir modern eigentlich als Work-Life-Balance bezeichnen.
Zum Thema Work-Life-Balance haben wir übrigens schon eine ganz eigene Folge gemacht. Die verlinken wir euch auch mal gerne in den Shownotes.
Ich finde es sehr interessant, wie wir Stück für Stück in der Medizin lernen, Körper und Psyche enger verzahnt zu betrachten. Aber wenn ich an alte Kulturen denke, dann fallen mir sofort Beispiele ein, wo diese Einheit total stark gelebt wurde. Also zum Beispiel bei den amerikanischen Ureinwohnern. Und ich frage mich, wann das eigentlich verloren gegangen ist. Deshalb machen wir jetzt eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Hippokrates, Arzt im antiken Griechenland im 5. Jahrhundert vor Christus, betrachtete den Menschen als eine untrennbare Einheit von Körper und Seele. Besonders betont hat er die Bedeutung des Arzt-Patienten-Gesprächs, weil die Beobachtungen seiner Patienten für ihn immer total wichtig waren, um eine fundierte Diagnose zu stellen und dann die passende Therapie zu finden. Das war ein Umbruch im Vergleich zur vorherigen medizinischen Tradition, die Krankheiten häufig als göttliche Strafe oder durch Magie bedingt ansah.
Hippokrates' Vorstellung von der Ganzheitlichkeit von Körper, Seele und Geist prägte das medizinische Denken bis ins 17. Jahrhundert. Erst mit René Descartes erlebte dieses Weltbild dann eine fundamentale Veränderung. Der französische Philosoph und Mathematiker führte den Dualismus von Körper und Geist ein und trennte die beiden Bereiche als unterschiedliche Substanzen.
Ab dem 18. Jahrhundert führten wissenschaftliche Fortschritte in Physik und Chemie zunehmend dazu, dass der menschliche Körper ins Zentrum der Medizin rückte. Psychosoziale Faktoren und individuelle Erfahrungen der Patienten gerieten dann immer mehr in den Hintergrund.
Im 19. Jahrhundert führte diese Entwicklung zu einer Spaltung unter den Medizinern in Psychiker und Somatiker. Obwohl Körper und Psyche sich ja gegenseitig beeinflussen, dachten beide Gruppen jeweils nur in eine Richtung. Also die Somatiker betrachteten seelische Störungen vor allem als eine Folge körperlicher Veränderungen und die Psychiker hingegen deuteten Krankheiten häufig als Ergebnis persönlichen Fehlverhaltens. Also unter dem Motto, psychische Probleme lösen körperliche Erkrankungen aus und führten 1818 den Begriff Psychosomatik ein.
Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, war der Erste, der das Wechselspiel zwischen Seele und Körper dann wissenschaftlich beschrieb. Mit seinem Konversionsmodell erklärte er, wie unbewusste Konflikte in körperliche Symptome konvertieren.
Ab den 1950er Jahren erlebte die Psychosomatik einen Aufschwung. Sie wurde immer stärker in medizinische Fachbereiche integriert und trug dazu bei, dass Patienten ganzheitlicher betrachtet werden und man sowohl psychische als auch körperliche Faktoren berücksichtigt.
Als eigenständiges Fachgebiet wurde die psychosomatische Medizin aber erst 1990 etabliert.
Jetzt haben wir schon ganz spannende Risikofaktoren besprochen. Stress ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Ich fand es jetzt auch total interessant, diese psychosozialen Faktoren zu hören, die eine Rolle spielen. Doris, bei psychischen Erkrankungen spielt ja die kindliche Prägung oft eine sehr wichtige Rolle. Wie ist es denn in der Psychosomatik? Also gilt es auch für psychosomatische Erkrankungen, dass die kindliche Prägung da eine Rolle spielt und bestimmte Risikokonstellationen vorab bestimmen kann?
Genau so. Also nimmst du diese Stichwörter jetzt Work-Life-Balance, ich sag mal Resilienz, Lifestyle, aber ich würde jetzt eben nochmal auch ein paar Schritte zurückgehen. Und es fiel ja eben auch schon psychosozial beziehungsweise biopsychosozial. Und das ist, sage ich mal, eine Psychosomatik, die was auf sich hält, die hat das auf der Fahne drauf. Was ist körperlich? Was sind soziale Aspekte? Was sind die psychischen Aspekte? Das geht im Übrigen zurück auf George Engels 1977, dieses Modell. Und das ist immer noch relevant, wird aber nicht immer umgesetzt, weder diagnostisch noch behandlerisch. Und heutzutage gibt es im Prinzip viel wissenschaftliche Evidenz genau dessen, was du angesprochen hast. Wir wissen aus der Forschung, dass das Stresssystem vor allem in den ersten Lebensjahren geprägt wird. Aber schon intrauterin, das heißt also im Mutterleib, und epigenetisch. Das heißt also das Erbgut auch der Vorfahren, der Großeltern und so weiter. Also es gibt auch natürlich Erbgutaspekte, aber die Hauptprägung findet in den ersten Lebensjahren statt. Und das ist das Entscheidende. Und hier wissen wir also im wissenschaftlichen Kontext, dass es sozusagen nach wissenschaftlichem Stand Belastungsfaktoren gibt. Das haben die sich natürlich genau angeguckt, auch mit Kohortenstudien und so weiter. Und auch Schutzfaktoren, protektive Faktoren. Belastungsfaktoren sind also an erster Stelle emotionale Vernachlässigung, nach Imberowitz also über 60%, gefolgt von Gewalt. Schutzfaktoren wären zum Beispiel eine qualitativ gute Bezugsperson in der Kindheit, Qualität vor Quantität, also das kann durchaus auch die berühmte Tante aus Amerika sein, ein extravertiertes Temperament, also eine gewisse Kontaktfreudigkeit, soziale Unterstützung im Kindesalter, aber auch im Erwachsenenalter, eine gute Intelligenz, das weibliche Geschlecht nach Studienlage und noch andere Faktoren. Und man kann auch nicht sagen, wenn man einen Kindheitsbelastungsfaktor hat, dass dann das Stresssystem schlecht geprägt ist, sondern es gibt sozusagen auch den Effekt, wer viel übt, so ähnlich wie mit Bakterien oder Viren. Wenn man ein Kind vollkommen fernhält von Stress und von Bakterien und Viren, dann trainiert das Immunsystem nicht oder das Stresssystem. Das heißt nicht schön die Kinder ausliefern, das soll das nicht bedeuten, aber es gibt so eine Art auch Boosterung. Also wenn jemand vieles erlebt hat, hat der vielleicht auch durchaus auch eine Stärke. Wir sprechen da auch von Resilienz. Wir achten auch in unserem Fach sehr auf die Ressourcen. Und ich sag mal so, eine Strategie ist oft in der Psychosomatik nicht, was macht die Welt mit einem, sondern wie geht man mit der Welt um. Und Manfred hat ja eben das auch so, diese innere Zerrissenheit. Wir arbeiten Therapieschulen übergreifend, neurobiologisch orientiert. Und letztendlich dreht sich alles um die psychischen Grundbedürfnisse, die da lauten Kontrolle und Orientierung. Also sage ich mal, der Perfektionismus, so ähnlich wie mit dem Salz und mit dem Gulasch. Wann fängt es an zu kippen? Wann wird das sozusagen kontraproduktiv, sodass man eben in diese innere Zerrissenheit oder in den inneren Leistungsdruck kommt und, sage ich mal, also in diesem Perfektionismus so versinkt, dass es einem auch vielleicht chronische Schmerzen bereitet? Wir haben ja auch oft in der Psychosomatik Menschen mit stressinduzierten Schmerzen. Das heißt also, man findet nichts. Das ist ja eine gute Botschaft. Körperlich alles fein, aber die Beschwerden sind vorhanden. Da geht es auch nicht um Einbildung, sondern es geht sozusagen um eine Generierung, eine Entstehung der Symptomatik im Gehirn. Das zweite Grundbedürfnis ist Bindung. Bindung wird auch vor allem in den ersten Lebensjahren geprägt über Oxytocin. Das ist ja das, nicht nur das Gebärhormon, sondern Oxytocin haben auch Männer. Das ist das Beziehungshormon. Also Bindung, Beziehung. Das dritte Grundbedürfnis ist Selbstwert. Wodurch definiert man sich? Dadurch, dass man viel Tantieme bekommt, alle sagen, du bist wirklich ein toller Hecht. Oder sage ich mal andersrum, dass man vielleicht doch auch mehr von sich hält, als es vielleicht die Umwelt tut. Und das vierte Grundbedürfnis, das ist ein Grundbedürfnis, was viel zu wenig gelebt wird und auch viel zu wenig beachtet wird. Das ist die Freude. Also wie trete ich auf etwas zu? Also was bemerke ich? Bin ich eher defizitorientiert oder kann ich vielleicht auch bemerken, was tut mir gerade gut? Und auch das kann man wieder neurobiologisch applizieren. Das stelle ich jetzt mal auf die Seite. Wir wissen auch, dass das Gehirn nicht löschen kann. Das wissen wir. Aber wir können überlernen. Also wir können Strategien, wir können üben. Deshalb dauern unsere Behandlungen auch etwas länger, weil es darum geht, im Prinzip zu üben. Es gibt die sogenannte Ungewissheitsintoleranztheorie. Also was man kennt, das kennt man. Aber Achtung, Achtung, was könnte da kommen? Und es ist oftmals etwas, was auch innerlich in Schach hält. Je nachdem, wie man geprägt ist. Und das ist jetzt, sage ich mal, die Hauptaussage. Also wie man Stress gelernt hat, wie man gelernt hat, mit diesen Aspekten umzugehen, das ist immer eine individuelle Prägung. Ich sag's jetzt vielleicht noch mal deutlicher. Es ist nicht immer unbedingt nur vom Arbeitgeber abhängig. Ne? Weil es gibt ja immer Sottene und Sottene. Es gibt ja auch überall welche, die wie soll ich sagen, die sind vielleicht nicht so engagiert. Manchmal denkt man auch, ne, von denen kann man vielleicht eine Menge lernen. Also das Entscheidende ist es, wie ist man geprägt worden. Ne? Wenn man zum Beispiel auch sehr altruistisch ist, also immer guckt, was brauchen die anderen. Oder von den Leistungsaspekten her kann es etwas sein, also worunter man früher oder später dann auch vielleicht körperlich leidet. Also dann geht es darum, da nochmal genauer hinzugucken, wie habe ich es gelernt, wie macht man es. Und zu über 90% generiert das Gehirn aus dem alten Fundus. Ne? Wenn wir jetzt alle richtig rum auf dem Stuhl sitzen, wir wissen, wie wir Schnürsenkel machen, wir können sprechen. Wir wissen, wo unser Auto geparkt ist. Wir wissen, wie man Zähne putzt. Also das lernen wir ja nicht jeden Tag neu. Und wir haben manchmal auch Dinge in dem, ne, das ist der Hippocampus, also der dafür vor allem verantwortlich ist und der generiert. Der generiert leider aber auch manchmal Dinge, die einem gar nicht gut tun. Und insofern ist es wichtig auch, das so zu differenzieren oder genauer hinzugucken und dann zu überlernen.
Jetzt haben wir ja schon viel über diesen Weg gesprochen, Psyche, Körper. Es gibt ja aber auch noch diesen umgekehrten Weg und über den wollen wir jetzt auch noch kurz sprechen, dass quasi Herzerkrankungen auch psychische Problematiken, psychische Erkrankungen auslösen können. Manfred, warum ist das so? Was passiert da?
Nun, wir haben ja bereits in den vorangegangenen Minuten sehr deutlich gespürt, dass es immer eine wechselseitige Interaktion ist. Und das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten. Schauen wir uns vielleicht mal zum Beispiel einen 58-jährigen Patienten an, der Risikofaktoren hat und jetzt einen akuten Herzinfarkt erleidet. Heutzutage, und das ist ein Glück für uns, die wir in dieser Zeit leben, würde, wenn alles gut läuft, der Patient innerhalb von 2-3 Stunden nach Beginn der Herzschmerzen in eine Klinik kommen, würde dort direkt in den Herzkatheter gehen. Da würde ein Team bereitstehen, das würde das verschlossene Herzkranzgefäß wieder aufmachen. Das geht meistens in 20, 30, 40 Minuten. Und man kann damit den Herzinfarkt weitgehend rückgängig machen. Der Patient verliert in aller Regel nur ein kleines Stück seiner Herzmuskulatur, ist in seiner Leistungsfähigkeit eher gering eingeschränkt. Aber plötzlich ist er mit der Diagnose Herzinfarkt konfrontiert. Er liegt in der Klinik, meistens nur 1-2 Tage. Länger sind die Aufenthalte heute in so einer Situation nicht. Er hat sich gerade belesen über alles Mögliche rund um Herzinfarkt. Und damit verändert sich seine Welt. Wenn er dann nach 2 Tagen nach draußen geht, dann geht er mit einer Reihe von Medikamenten nach Hause. Er geht mit den guten Ratschlägen nach Hause, seine Risikofaktoren abzubauen, die Fette besser zu kontrollieren, den Zucker besser einzustellen, das Rauchen aufzuhören und vielleicht noch 5 oder 10 Kilogramm abzunehmen. Damit steht er jetzt zunächst einmal zu Hause ganz alleine und er muss damit zurechtkommen. Die Familie stellt viele Fragen, er stellt sich noch mehr Fragen. Der Arbeitgeber fragt, wann kommst du zurück? Er versucht sich zu orientieren an seinem Hausarzt, aber der hat vielleicht nur 10, 15, 20 Minuten für ihn Zeit. Mehr ist heute im Prinzip nicht drin. Da die Fragen alle zu beantworten und sein Leben ändert sich. Er wird deutlich depressiver, seine Lebensqualität sinkt, er kann nicht mehr so gut essen, er kann nicht mehr feiern, die Zigaretten sind auch weg. das führt schon zu einer psychischen Belastungssituation, mit dem der Patient erst einmal zurechtkommen muss. Und das ist eine Anforderung, die kann man gar nicht überschätzen, weil solche Fragen, kann ich überhaupt wieder arbeiten? Ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Kann ich überhaupt noch mal auf die Drehleiter? Kann ich meine Familie noch ernähren? Kann ich nachts mit meiner Frau noch zusammen sein? All das sind Fragen, die die anderen stellen. Und wie gesagt, noch mehr stellt der Patient sich das. Und jetzt muss man überleben, in welcher Zeit man lebt. Vielleicht war das früher noch ein bisschen anders, aber heute haben wir eine multikomplexe Welt, wo man ganz viele Informationen verfügbar hat. Wenn man googelt, kriegt man tausende von Informationen. Die machen einen zu Teil Angst. Eine Lösung sind sie selten. Und dann haben wir die vielen Konflikte in unserer Welt, ob das der Ukraine-Krieg ist, ob das die Inflation ist, ob das die Entlassungen bei VW sind, ob das die Wahl von Trump ist, was auch immer. Diese große Unsicherheit, die in unserer Welt ist, und dann ist man eigentlich als Mensch nach dem Herzinfarkt schon ein Stück weit verloren. Und in dieser Situation ist es äußerst hilfreich, und das sehen wir in der Max-Grundig-Klinik in den AHB-Verfahren, also in den Anschlussheilverfahren, sehen wir das ganz deutlich, wie sehr die Patienten da profitieren, dass man nicht sagt, ich brauche einen Termin in 2 Monaten beim Psychosomatiker oder beim Psychotherapeuten, sondern ich habe in der gleichen Klinik den Somatiker, den Kardiologen und den Psychosomatiker zur Verfügung. Und ich kann beides angehen. Und das ist natürlich wertvoll, weil das Entscheidende in dieser Situation ist, den Patienten zu motivieren und zu befähigen, mit sich selbst umzugehen, mit seiner Krankheit umzugehen und auch mit der Therapie umzugehen, also das, was wir ihm an Medikamenten geben. Und das ist schon eine sehr starke interdisziplinäre Herausforderung, auf die vor allem im ambulanten Bereich unser Gesundheitssystem bis heute eigentlich keine gute Antwort gefunden hat.
Doris, wir haben ganz viel jetzt über die Behandlung schon gesprochen. Du hast ganz viel zwischendrin jetzt schon anklingen lassen. Wir sind ja auch so ein bisschen in den Bereich der Psychotherapie schon eingestiegen mit den 4 psychischen Grundbedürfnissen. Fand ich total spannend. Kontrolle, Bindung, Selbstwert, Freude, die einmal zu hören. Ergänzend dazu vielleicht, gibt es noch zusammengefasst Dinge, die jetzt in der psychosomatischen Therapie eine wichtige Rolle spielen?
Also Bewegung, Sport, Physiotherapie. Wichtig, aktive Maßnahmen, keine Massage. Massage hat keine wissenschaftliche Evidenz. Es geht darum, also selbst in Bewegung zu kommen, so wie man es kann. Dann sind die sogenannten nonverbalen Verfahren. Auch da wird gesprochen, aber da klingen die Töne, zum Beispiel bei Musiktherapie. Von der wissenschaftlichen Evidenz her stärkt Musiktherapie die hemmenden Systeme, sozusagen wie beim Fahrrad, die Bremse vorne oder hinten, gell? Hier vorne im Stirnlappenbereich, das ist der orbitofrontale, der präfrontale Kortex, also der Dirigent. Ne? Das ist der Dirigent von uns. Alles, was wir so tun, läuft hier vorne rüber. Und von hier aus gibt es dämpfende Systeme, was Stress, Angst und Schmerz anbelangt. Jemand, der innerlich immer im Hype ist, ne, vermehrt Cortisol, und ein zu viel an Cortisol kann diese hemmenden Systeme schädigen. Und Musiktherapie ist der Schlüssel dort. Und kann auch sozusagen positive Effekte haben bei chronischen Schmerzpatienten, unabhängig vom Mechanismus, der dahinter steckt, bei Dysstress. Dysstress ist ja auch individuell geprägt. Jeder geht ja mit einer Stresssituation anders um und eben auch bei Angst. Also das wäre ein nonverbales Verfahren. Entspannungstherapien, auch da sagt man nicht, alle kriegen das Gleiche, sondern das ist sozusagen auch wichtig in der psychosomatischen Anamnese genau zu gucken. Wenn Sie jemanden haben, der eine große Körperhellhörigkeit hat, vielleicht weil er erleben musste, er hatte einen plötzlichen Herzstillstand und musste wieder belebt werden als Schock, ne, der sowieso schon jeden Mikrometer des Körpers permanent versucht zu spüren, dass ihm nur ja nicht entgeht, dass er vielleicht wieder an so einem Punkt ist. Wenn Sie bei so jemandem ein Entspannungsverfahren etablieren, wo Sie noch mal ganz besonders in den Körper hineinhören, also verstehen Sie, da muss man schon...
sehr individuell geguckt werden.
Genau. Und da gibt es also progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Meditation, Achtsamkeit und so weiter und so fort.
Ich habe mir die Website unseres heutigen Kooperationspartners, der Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe, mal genauer angeschaut. Und was ich da ganz interessant finde, es gibt da ein kostenloses Gesundheitsmagazin, das heißt Max, und ihr könnt es als PDF runterladen oder online lesen. Bisher gibt es 11 Ausgaben und in der Nummer 11 findet ihr zum Beispiel einen Artikel zum Thema Macht Stress uns krank mit hilfreichen Tipps zum Stressmanagement. Den Link zum Magazin packen wir euch in die Shownotes.
Ich glaube, wir haben so einen ganz guten Überblick bekommen, auch wie vielfältig das ist, wie individuell dann die richtigen Stellschrauben gefunden werden müssen für eine passende Therapie und auch so ein paar Tipps bekommen, die jeder vielleicht mitnehmen kann. Die Entspannungstechniken, die Musik. Ich muss ja sagen, also ich stelle mir eine Musiktherapie total spannend vor, aber auch für sich selber, ne, wenn man total gestresst ist, gibt es bestimmte Musik, die einen so runterfahren kann. Das schadet ja nie, wenn man einfach besonders gestresst ist. Bei mir ist es bestimmte Filmmusik. Es gibt so ein paar Filme, die ich mit so einem totalen Entspannungsgefühl verbinde. Und dann die Filmmusik zu hören, das ist was mir zum Beispiel total hilft, um runterzukommen und mich zu entspannen. Wir sind fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich fand es total eindrücklich, diese ganzen Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche nochmal besser zu verstehen, auch eben wie eng das tatsächlich verknüpft ist, unser psychisches und unser körperliches Wohlbefinden. Ich persönlich hoffe, dass das in der Medizin immer weiter noch stärker Berücksichtigung findet, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Manfred und Doris, habt ihr abschließend für uns noch einen persönlichen Tipp, wie es euch gelingt, Körper und Geist sozusagen in Einklang zu bringen?
Also wenn man sich das Motto der Max-Grundig-Klinik anschaut, Zeit für ihre Gesundheit, dann ist es, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges in dem Kontext, in dem wir im Moment die Diskussion geführt haben, sich Zeit zu nehmen, und zwar bevor man krank ist. Gesundheit erhalten ist wahrscheinlich das höchste Gut. Und wenn man sich dafür die Zeit nimmt, dann ist das etwas sehr, sehr Wertvolles, um gesund alt zu werden. Und Zeit nehmen heißt, auf sich selbst schauen, auf das zu schauen, was man an Belastung im Alltag hat, wie gut man mit dieser Belastung zurechtkommt, aber auch sehr konkret darauf zu schauen, wo liegen denn meine Risiken? Wenn ich meinen Vater, meine Mutter anschaue, wo sind denn die Risiken, die ich genetisch mitbekommen habe? Wie ist meine Lebenssituation, meine Lebensumstände? Und ich kann dann ganz, ganz viel in der modernen, präventiven, personalisierten Medizin tun, um meine Risikofaktoren zu erkennen und sie zu reduzieren, um, wie gesagt, möglichst lange gesund zu leben. Und alles, was wir eben eigentlich gesagt haben, auch an therapeutischen Ansätzen, das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht seine Zeit und man muss sich damit beschäftigen. Und ich sage immer, man sollte mit sich selbst so umgehen, als hätte man ein kleines Kind neben sich. Das heißt, mit einer großen Achtsamkeit, mit einer großen Fürsorge und auch mit einem großen Verständnis für seinen Körper und für seine Psyche.
Doris, jetzt interessiert mich dein ganz persönlicher Tipp noch.
Ja, also der ist jetzt sehr praktisch.
Ist gut.
Ja, das eine ist also, sich zu bewegen. Und damit meinen wir, man setzt ja oft Bewegung mit gleich einem Sportereignis und viel Ausrüstung gleich. Also das kann schon ein kleiner Gang sein. Vor allem auch vielleicht in der Natur, das ist sehr wichtig. Vielleicht auch bewusster die Dinge zu tun und die kleinen Dinge, auch wenn man, sage ich mal, viel arbeitet, diese kleinen Dinge einzufangen und kurz bei sich so zu verankern, ja, so nachhallen zu lassen. Wenn es nur mal eben kurz ist und natürlich, das kann ich jetzt auch nicht anders sagen, also die klassische Musik in allen Formen und Farben.
Doris Manfred, ich fand das sehr inspirierend mit euch. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart in München. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr heute bei Auf Herz und Nieren wart.
Ja, auch vielen Dank von unserer Seite. Es hat viel Freude und Spaß gemacht. Danke.
Ja, das kann ich nur genauso auch sagen. Ich bin ganz dankbar, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt und dass wir möglicherweise auch Menschen erreichen, für die das wichtig sein kann, dass wir uns heute hier zusammengetan haben. Das ist eine wunderbare Sache. Also vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit einer Fachanwältin für Medizinrecht darüber, wann es sich lohnt, beim Arzt nachzufragen, ob man ein bestimmtes Medikament bekommen kann, zum Beispiel ein passenderes oder ein neueres. Und wir klären, wie es denn mit Medikamenten aussieht, die noch gar nicht zugelassen sind, zum Beispiel bei lebensbedrohlichen Erkrankungen. Außerdem erfahrt ihr, was ihr tun könnt, wenn ihr den Verdacht habt, dass euer Arzt oder eure Ärztin einen Behandlungsfehler gemacht hat.
Am besten, ihr klickt jetzt gleich mal auf die Glocke, dann verpasst ihr die Folge nämlich nicht und bewertet uns wie immer ganz gerne auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört, würde uns sehr freuen.
Bei Fragen und Themenwünschen wendet euch gerne jederzeit per E-Mail an uns. Die Adresse ist podcast@fokus-gesundheit.de oder nutzt die Kommentarfunktion direkt auf Spotify. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!